Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ressourcen neu denken, dem Podcast der DGAW zu Trends und Themen der Kreislaufwirtschaft. Mein Name ist Marvin Müller und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem sehr aktuellen Thema, nämlich einem Sondergutachten, das gerade veröffentlicht worden ist und sich mit einer spannenden Fragestellung beschäftigt. Das Sondergutachten wurde vom Sachverständigenrat für Umweltfragen veröffentlicht und untersucht Implementationsdefizite und zeigt auch Wege auf, wie eine bessere Implementation des Umweltrechts gelingen kann. Die Kernfrage des Gutachtens ist ein bisschen, warum bleibt die praktische Anwendung des Umweltrechts eigentlich so häufig hinter den gesetzlichen Vorgaben zurück? Und das Thema kann ich natürlich wie immer nicht alleine besprechen, sondern ich habe einen Gast hier im Podcast, nämlich Frau Professor Dr. Annette Elisabeth Töller. Sie ist seit April 2009 Professorin für Politikwissenschaft und Leiterin des Lehrgebiets Politikfeldanalyse und Umweltpolitik an der Fernuniversität Hagen und seit 2020 Mitglied des Sachverständigenrates für Umweltfragen, SRU abgekürzt, auch in diesem Podcast. Und deshalb könnte sie wie kaum jemand anderes besser Rede und Antwort stehen zu diesem Thema. Hallo, Frau Professor Töller.
Hallo.
Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Und ich hatte es ja schon angekündigt, das Sondergutachten ist erstens ein aktuelles Thema, aber wie ich finde auch ein sehr spannendes Thema, weil es ja ein Gebiet mit der Anwendung des Umweltrechts untersucht, was bisher in vielen Diskussionen, ja, ich sag mal so ein bisschen verloren geht oder nicht ausführlich in Tiefe besprochen wird. Können Sie uns vielleicht zu Anfang mal einen Überblick oder eine grobe Zusammenfassung geben? Was sind denn eigentlich so die wichtigsten Punkte bzw. der Umfang dieses Sondergutachtens?
Ja, gerne. Die Ausgangsüberlegung ist, dass wir in der Umweltpolitik ja häufig froh sind, wenn es uns gelingt, anspruchsvolle Umweltgesetze zu beschließen. Aber tatsächlich ist noch gar kein Umweltproblem gelöst, alleine davon, dass man Gesetze beschließt. Denn diese Gesetze müssen befolgt und angewendet und umgesetzt werden, also kurz implementiert. Und was wir feststellen, und das weiß man eigentlich auch schon recht lange, dazu gab es das erste Gutachten im Auftrag des Sachverständigenrates schon 1978, dass das Umweltrecht in der Fläche häufig eben nicht gut implementiert wird. Also wir finden in unserem Gutachten selektive Implementation, also dass Regeln nur zum Teil angewendet werden. Wir finden stark verzögerte Implementation. Wir finden regional divergierende und auch sachlich schlechte Implementation. Und wir schauen uns das in einem sehr breiten Spektrum von Praxisbeispielen an. Das reicht von der Luftreinhaltung über die Gewässerreinhaltung, Chemikalienkontrolle, Kreislaufwirtschaft, Natur- und Artenschutz, also eine ganze Reihe von Fällen. Und was man eben sieht, zum Beispiel im Bereich Luftreinhaltung wurden die Grenzwerte für Stickstoffdioxidkonzentrationen in der Luft 14 Jahre verspätet erst in allen deutschen Städten eingehalten. Und das hat sozusagen wirklich manifeste Gesundheitsfolgen für die Anwohnenden zur Folge. Im Bereich Gewässerschutz wird in Deutschland der Nitratkonzentrationsgrenzwert im Grundwasser stabil seit vielen Jahren an einem Viertel aller Messstellen überschritten. Es gibt einen schwunghaften Handel mit Produkten, die verbotene Chemikalien enthalten, mit F-Gasen, die hochgradig klimaschädlich sind, auch mit verbotenen, streng geschützten Arten. Also die Erscheinungsformen von Implementationsdefiziten sind so vielfältig wie das Umweltrecht selber. Aber wo man hinschaut, findet man eine Implementation, die nicht ermöglicht, dass die Ziele der Gesetze tatsächlich gut erreicht werden, und zwar in der Fläche.
Ich finde es total spannend, auch an den Beispielen, die Sie gerade genannt haben, dass der Fokus des Gutachtens ja schon die Praxisseite ist und auch tatsächlich auf die Anwendbarkeit schaut. Der Titel des Sondergutachtens ist Umweltrecht zwischen Anspruch und Realität, Implementation als Kernaufgabe von Umweltpolitik. Für alle Hörerinnen und Hörer da draußen, der Link dazu ist übrigens auch in unseren Shownotes, also unbedingt mal selber reinlesen. Aber ich finde es halt total spannend, dass das Gutachten zum Beispiel zeigt, dass die Gewerbeabfallverordnung in der Praxis eben oft nur unzureichend umgesetzt wird. Und das bedeutet eben auch, und das hatten Sie ja auch schon gesagt, also Sortierquoten zum Beispiel werden verfehlt, Abfälle werden nicht getrennt. Wie bewerten Sie an dieser Stelle denn die Diskrepanz zwischen dem gesetzlichen Anspruch, den wir ja eindeutig haben, aber auch der Realität in der Kreislaufwirtschaft? Also ist das ein strukturelles Problem, über das wir diskutieren, oder ist das einfach ein Vollzugsversagen?
Es gibt in der Kreislaufwirtschaft in vielen Bereichen eine solche Diskrepanz. Da ist die Gewerbeabfallordnung nur ein Beispiel. Und das ist aus meiner Sicht problematisch, weil es ja letztendlich bei der Kreislaufwirtschaft darum geht, Rohstoffe möglichst lang und hochwertig im Kreis zu führen. Und wenn das nicht gelingt, verschwenden wir kostbare Ressourcen und tragen letztendlich dazu bei, dass diese Ressourcen als Abfall in der Müllverbrennung landen und tragen damit auch unnötig zur Emission von Treibhausgasen bei. Das heißt, das ist wenn ich es bewerten soll, ich halte das für ein großes Problem. Das ist natürlich von Bereich zu Bereich unterschiedlich. Und das funktioniert eben in vielen Bereichen nicht so. Also wenn man sich zum Beispiel den Bereich der Bioabfälle anguckt, auch da ist es bei weitem noch nicht so, dass das Recht in der Fläche gut angewendet wird. Wir haben noch 30% der Landkreise und kreisfreien Städte, wo die Biotonne nicht verpflichtend ist. Wir haben immer noch einen Mengenanteil von Biomüll im Hausmüll von 40%. Also das weist darauf hin, dass das Recht nicht gut angewendet wird. Und wenn wir jetzt mal auf die Gewerbeabfallverordnung zu sprechen kommen, aus meiner Sicht ist das ein strukturelles Problem. Also aus folgendem Grund. Man kann erstmal sagen, die Nicht-Implementation hat verschiedene Facetten. Also wir sehen, dass die Abfallerzeuger, die ja ihre Wertstoffe getrennt sammeln müssen, das nicht tun, wobei die Datenlage schwierig ist. Also wir wissen eigentlich nicht, was die Leute tun. Wir wissen nur, dass am Ende nur ein ungefähr zwei Drittel der Wertstoffe getrennt gesammelt werden. Das heißt, es kann nicht sein, dass die in der Fläche ihre Pflichten erfüllen. Was wir wissen aus Evaluationsstudien ist, dass die Dokumentationen, die darüber angefertigt werden müssen, fast immer unvollständig und fehlerhaft sind. Wir wissen, dass die Anlagenbetreiber eben ihre Sortierquoten nicht erfüllen. 51% der Vorbehandlungsanlagen erreichen die Recyclingquote von 30% nicht. Und was eben auch ein Problem ist, die Vorbehandlungsanlagen müssen bestimmte technische Komponenten aufweisen. Das tun sie nur zum Teil, aber was vielleicht schlimmer ist, dass eben auch viele die Komponenten zwar haben, aber sie nicht einsetzen aus Kostengründen. So, und strukturelle Gründe sehe ich deswegen, weil man im Grunde schon lange weiß, dass es drei wesentliche Ursachen dafür gibt, dass Umweltrecht schlecht implementiert wird. Und genau das sehen wir bei der Gewerbeabfallverordnung. Nämlich erstens schlecht implementierbare Gesetze. Also in der Gewerbeabfallordnung sind viele Regelungen ungenau oder lückenhaft. Also zum Beispiel sind die Vorgaben dazu, welche Anforderungen die Abfallerzeuger sozusagen in der Dokumentation erfüllen müssen, wie die das genau dokumentieren müssen, sind ungenau, wann Ausnahmen erlaubt sind, ist nicht richtig klar. Die Vorgaben zur technischen Mindestausstattung der Anlagen ist unpräzise. Dann steht im Gesetz, dass die Komponenten vorhanden sein müssen, aber nicht, dass sie auch verwendet werden müssen. So, und deswegen werden sie häufig eben auch nicht verwendet. Die Berechnungsgrundlage für die Recyclingquote muss nicht gemeldet werden. Deswegen können die Behörden eigentlich kaum überprüfen, was die Anlagenbetreiber da angeben. So, also das heißt, das erste Problem struktureller Natur sind schlecht implementierbare Gesetze. Das haben wir hier eindeutig gegeben. Dann zweites Problem schlecht organisierte oder ausgestattete oder teilweise auch unwillige Vollzugsbehörden. Da sehen wir eben, dass die Behörden in den Ländern die Umsetzung oder die Anwendung der Gewerbeabfallverordnung sehr unterschiedlich kontrollieren. Da kommen wir ja vielleicht nochmal zu. Und dann ist ein dritter Punkt, der eben auch struktureller Natur ist. Häufig haben die Adressaten des Umweltrechts keinen Anreiz, sich an die Regelungen zu halten. Also gerade bei der Gewerbeabfallordnung, die gilt ja für ein sehr breites Spektrum privater und öffentlicher Einrichtungen, Handel, Handwerk, Arztpraxen, Pflegeheim, so. Und für die ist das natürlich zuerst mal mit zusätzlichem Aufwand verbunden, den sie nicht gerne betreiben. Hm. Das kann man auch mal verstehen.
Ja, es lässt sich.
Bei den Sortieranlagen, da lohnt sich das, die Trennung von einmal gemischt eingesammeltem Abfall kaum, zumal aktuell auch die Rezyklate ja so wenig nachgefragt sind. Außerdem haben wir immer noch einen strukturellen Müllsog durch eine Überkapazität in Müllverbrennungsanlagen. Das haben wir jetzt nicht so im Gutachten, aber das sozusagen habe ich in meiner Forschung immer wieder behandelt. Und außerdem sind die Sanktionen relativ niedrig und dadurch, dass die Kontrollen teilweise nicht oder kaum stattfinden, ist eben auch die Wahrscheinlichkeit, dass Regelverstöße entdeckt werden, gering. Das heißt, alles in allem ist sowohl die Erscheinungsform der Implementationsdefizite als auch die Ursachen sind typisch bei der Gewerbeabfallverordnung, also typisch für andere Probleme, Problembereiche des Umweltrechts. Und was eben auch strukturell und typisch ist, das hat erhebliche Auswirkungen. Also die Deutsche Umwelthilfe hat geschätzt, dass 1,4 Millionen Tonnen gemischte Gewerbeabfälle getrennt gesammelt und verwertet werden könnten, was also einem erheblichen Einsparpotenzial an CO2-Emissionen entspricht. Und die Daten jetzt von anderen, also die auf der Basis von Destatis-Daten errechnet worden sind, die kommen auch nicht zu sehr, sehr stark abweichenden Ergebnissen. Also da entsteht eben auch einfach Umweltschaden.
Ja. Ich finde das ganz interessant. Also wenn Sie die Probleme so nebeneinander aufreihen, dann macht das absolut Sinn, warum sich in der Praxis so wenig darum geschert wird, das eigentlich lückenlos umzusetzen. Also da sind ja viele Lücken immer noch vorhanden. Was mich jetzt erstmal interessiert, die Gewerbeabfallverordnung zum Beispiel, soweit ich das verstanden habe, gilt ja bundesweit. Also woher kommen denn dann die Unterschiede zwischen den Bundesländern?
Ja, das ist ein Grundproblem im deutschen Vollzugsföderalismus, dass ein Großteil der Umweltgesetze auf der Basis von Bundesrecht, häufig mit auch europarechtlichem Einfluss, eben als Bundesrecht beschlossen wird und dann aber für die Umsetzung, für den Vollzug die Länder verantwortlich sind. Das ist institutionell erstmal so gewollt und dagegen ist auch nichts zu sagen. Uns ist auch nichts dagegen zu sagen, dass die Länder auf unterschiedliche Art und Weise Bundesrecht vollziehen. Das tun sie in allen möglichen Bereichen vom Umweltrecht über das Asylrecht bis hin zu vielen Fragen des Sozialrechts. Aber das Problem, und da das grenzen wir im Gutachten genau ab, also eine unterschiedliche Implementation in den Ländern ist dann ein Problem, wenn es eben in manchen Ländern praktisch gar nicht kontrolliert und überwacht und implementiert wird. Und das ist genau, was wir in der Gewerbeabfallverordnung haben. Wir haben erhebliche Unterschiede. Also es gibt Länder, Hamburg hat jedenfalls während der Pandemie die Kontrolle völlig eingestellt. Im Saarland wird nur vom Schreibtisch aus kontrolliert, wo man sich vorstellen kann, dass das mit der Qualität der Daten nicht funktioniert. Und es gibt dann aber andere Länder wie Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, die sehr gründlich kontrollieren. Baden-Württemberg hat sogar eine Schwerpunktaktion durchgeführt, und sowohl die Abfallerzeuger als auch die Anlagen kontrolliert. Und es gibt eben in der Verordnung keine Vorgaben, zum Beispiel zur Häufigkeit von Kontrollen. Und die Bundesländer machen das so wie sie lustig sind.
Aber an der Stelle eine ganz kurze Rückfrage. Also wissen Sie warum? Also fehlt es da einfach an Personal, das überhaupt diese Kontrollen durchführen kann? Ist das zu teuer? Fehlt der Wille dazu? Oder können Sie das abschätzen? Also was ist die Ursache dafür?
Also es gibt dazu tatsächlich keine belegbare Forschung in dem Sinne, dass man es wirklich ganz genau sagen kann, das oder das ist die Ursache. Aber was Sie ansprechen, ist genau richtig. Es ist natürlich aufwendig, es erfordert Personal und die Länder unterscheiden sich eben sehr stark darin, in was sie ihr knappes Personal stecken. Und es ist also sowohl eine Frage, ob das Personal vorhanden ist, als auch eine Frage, welche politischen Prioritäten so eine Landesregierung oder Landesverwaltung setzt. Und danach richtet sich das. Das ist auch interessant und das müsste man vielleicht mal ein bisschen erforschen. Also es gibt Länder, die sind in dem einen Umweltthema total engagiert und vernachlässigen das andere. Also man kann nicht sagen, dass es da jetzt sehr einheitliche Muster gibt. Das sind wirklich sehr, zum Teil sehr individuelle Prioritäten.
Ja, okay. Ich finde es immer ganz spannend, einmal, also bei der Diskussion, die wir gerade führen, einmal so beide Seiten der Medaille zu betrachten. Also wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, dass es natürlich Regelungen und Gesetze gibt, die in der Praxis aber oft nicht umfassend umgesetzt werden. Man könnte natürlich auf der anderen Seite auch sagen, vielleicht sind diese Gesetze und Regelungen gar nicht praxisnah oder überhaupt in der Praxis tauglich genug. Also vielleicht sind das Dinge, die dann zum Beispiel die Anlagenbetreiber oder auch die Sammlung und Sortierung gar nicht umsetzen können. Ist das so ein Fall hier? Ist vielleicht dann das Kreislaufwirtschaftsgesetz oder auch die Gewerbeabfallverordnung einfach nicht praxisnah?
Ich glaube schon, dass es da grundsätzlich Herausforderungen gibt, zum Beispiel, weil das so heterogene Adressaten sind, ne? Sehr, sehr unterschiedliche Arten von Unternehmen, für die das gilt und für die das zum Teil unterschiedlich schwierig umzusetzen sind. Ich glaube aber, das Hauptproblem ist, dass die Regelungen einfach nicht präzise genug sind und deswegen auch nicht anwendbar sind.
Mhm. Ich habe da mal eine konkrete Frage auch. Also das Sondergutachten schlägt ja vor, weil wir gerade bei der Gewerbeabfallverordnung sind, die Gewerbeabfallverordnung so zu präzisieren, dass vorhandene Technik eingesetzt werden muss. Können Sie beschreiben, was das konkret bedeutet und warum wird nicht über zusätzliche finanzielle Anreize diskutiert, beziehungsweise auf der anderen Seite über stärkere Sanktionen?
Ja, also ich hatte ja schon angesprochen, eines der Probleme bei der Anwendung der Gewerbeabfallverordnung ist, dass Behandlungsanlagen bestimmte technische Komponenten haben müssen. Mhm. Und die Evaluation zeigt aber, dass sie die zum Teil haben, zum Teil auch nicht. Das ist noch ein anderes Problem. Aber selbst wenn sie diese technischen Komponenten haben, die aus Kostengründen häufig nicht eingesetzt werden. Und da muss man sagen, da ist die Regelung natürlich einfach unpräzise, denn der Sinn der Regelung ist ja, dass die Komponenten vorhanden sind und sie dann eingesetzt werden. Insofern bedarf es da einfach der Präzisierung. Aber man muss natürlich sagen, der Kontext, und das ist auch nicht untypisch für Vollzugsprobleme, der Kontext ist schwierig. Also Subventionen für Sortieranlagen kann man heute nicht mehr machen. Also Subventionen sind weitgehend nicht mehr EU-rechtskonform. Sicherlich sollte man höhere Sanktionen in Betracht ziehen. Die liegen nach der Evaluationsstudie zwischen 150 und 1500 Euro. Das sind natürlich, wenn man sich überlegt, wie hoch der Aufwand sein kann, den man damit vermeiden kann, dann sind die Sanktionen nicht hoch genug. Und die ökonomischen Studien sagen, abschreckend sind immer Sanktionen in Relation zu Entdeckungshäufigkeit. Das heißt, wenn sie dann niedrige Sanktionen haben und nicht kontrolliert wird, dann ist der Anreiz einfach gering. Außerdem muss aber natürlich auch der Kontext stimmen und wir haben hier ein großes Problem, weil die Nachfrage nach Rezyklaten nicht ausreicht oder nicht gut ist. Und da machen wir im Gutachten auch Vorschläge, zum Beispiel Rezyklateinsatzquoten, die kommen ja dann demnächst, aber für den Moment ist es eben ein großes Problem und irgendwie auch nicht lohnend, eigentlich diese vermischten Gewerbeabfälle dann erstmal mühsam auseinander zu sortieren, wenn man dann die Rezyklate gar nicht los wird.
Ja. Ja, Rezyklateinsatz und so weiter, das ist auch immer ein wiederkehrendes Thema hier im Podcast. Das haben wir auch schon häufiger besprochen, weil es einfach auch ein Also viel gewünscht, mehr Rezyklateinsatz, und in der Praxis tut sich da aber leider auch immer noch viel zu wenig, ne? Ich hätte noch eine Frage dazu. Sie hatten ja gerade gesagt, die Sanktionen, die wir bisher haben, sind nicht hoch genug. Und ich meine, höhere Sanktionen braucht aber dann natürlich auch wieder mehr Vollzug. Weil sonst wirken die Sanktionen ja auch nicht. Jetzt betont die Studie zum Beispiel die Bündelung von Aufgaben, wie zum Beispiel die gemeinsame Marktüberwachung der Länder. Ist das für Sie so ein Potenzial für mehr Effizienz im Vollzug? Und was sehen Sie vielleicht noch für andere Maßnahmen, die man umsetzen könnte? Beziehungsweise was wären die größten Hürden, die dem im Weg stehen?
Also grundsätzlich beobachten wir, dass in den Ländern der Vollzug des Umweltrechts sehr unterschiedlich organisiert ist, aber häufig eben relativ dezentral. Also das heißt, zuständig sind die Behörden auf der Ebene der Kreise und der kreisfreien Städte. Mitunter auch die Mittelinstanzen, aber zum Teil sind die ja auch in den Anfang der 2000er abgeschafft worden. Und gerade auf der Ebene der Kreise und der kreisfreien Städte, der Umweltämter, ist eben oft nicht ausreichend Fachexpertise vorhanden. Die haben, je nachdem worum es geht und wie groß, wenn die Kommunen sehr klein sind, geringe Fallzahlen und können da gar nicht so eine Routine entwickeln. Und oft stehen diese Behörden eben auch politisch unter Druck. Und deswegen gibt es, aber das hängt natürlich stark von der Art des Problems auch ab, ob das sinnvoll ist, Vorschläge innerhalb der Länder Kompetenzen und Ressourcen zu bündeln. Das gibt es bei ganz unterschiedlichen Aufgaben schon und hat sich als sinnvoll erwiesen. Also zum Beispiel bei der Verfolgung von verbotenem Handel mit F-Gasen gibt es eine solche Bündelung für ganz Hessen im Kompetenzzentrum Klimagase. Aber wir beobachten sowas auch beim Windenergieausbau, wo die Emissionsschutzbehörden auf der Kreisebene, die eben Windenergieanlagen genehmigen, durch Stabsstellen bei den Regierungspräsidien unterstützt werden, in Baden-Württemberg eine ähnliche Konstellation, in Nordrhein-Westfalen mit den Regionalinitiativen. Das sind solche Beispiele, wie man durch organisatorische Bündelung bessere Implementation hinbekommt. Mir ist sowas nicht für den Bereich der Kreislaufwirtschaft bekannt, aber man könnte sich durchaus vorstellen, Regionalinitiativen Abfallvermeidung zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen bei den Bezirken anzusiedeln, die dann die kommunalen Ämter an die Hand nehmen und sagen, so, hier koordinieren wir mal ein bisschen, hier ist ein bisschen Know-how, solche Dinge. Und dann gibt's natürlich noch Bündelungsansätze auch über Ländergrenzen hinweg. Das macht vor allen Dingen bei länderübergreifenden Problemen Sinn. Zum Beispiel haben wir einen großen Bereich von Regelungen, die durch Internethandel im Grunde unterlaufen werden. Also man denke an die verbotenen Chemikalien. Da gibt's jetzt die schon länger die Servicestelle stoffliche Marktüberwachung, die länderübergreifend tätig ist. Aber da muss man eben genau gucken, welche Kompetenzen so eine Stelle auch haben kann.
Wäre das nicht so ein perfektes Thema für Digitalisierungsmaßnahmen? Also gerade an Dinge wie zum Beispiel auch die Überprüfung von Dokumentation und so weiter, könnte man doch auch durch den zusätzlichen Einsatz von KI regeln, die vielleicht erstmal so ein erstes Überprüfen macht, bevor es dann eben an Mitarbeiter geht. Und wenn man das Personal nicht hat, könnte man so Aufgaben vielleicht abtreten. Gibt es so etwas? Gibt es da Anwendungsfälle, die Ihnen bekannt sind? Oder ist das auch wieder ein Thema, was an Datenschutz und Kosten und so weiter scheitert?
Ja, also es gibt da erste Ansätze. Sie haben natürlich recht, dass gerade der Internethandel, wo große digitale Datenmengen nach bestimmten Mustern durchsucht werden müssen, ist ja im Grunde wie geschaffen für den Einsatz von automatisierten und KI-basierten Tools. Da tut sich auch was, aber sowas muss natürlich erstens auch programmiert werden, und da ist uns gesagt worden, dass das eine große Herausforderung ist, sozusagen wie überall, wo es um KI-Tools geht, so die Fachleute, die inhaltlichen Fachleute und die KI-Fachleute so zusammenzubringen, dass da was bei rauskommt. Aber wir haben im Gutachten einen spannenden Fall. nämlich ein KI-Tool zur Entdeckung von Handel mit geschützten Arten. Also es gibt im Internet einen schwunghaften Handel mit geschützten Tieren, der eigentlich verboten ist. Und da brauchen sie eine hohe Expertise, biologische Expertise, um zu erkennen, ob es sich bei irgendeiner Schlange, die da gerade angeboten wird, um eine geschützte Art handelt. Und da hat das Umweltbundesamt in seinem KI-Lab zusammen mit dem Bundesamt für Naturschutz ein KI-basiertes Tool entwickelt, das in der Lage ist, solche geschützten Arten eben von anderen zu unterscheiden. Und man muss aber sagen, dass der Vollzug trotzdem, also praktisch dann die Verfolgung dieses geschützten Handels, dann trotzdem wieder in der Fläche passieren muss. Also Digitalisierung, Automatisierung löst nicht alle Probleme, aber gerade so Internethandel und auch im Bereich verbotener Chemikalien könnte man sich das gut vorstellen, sind das unbedingt sinnvolle Lösungen.
Wo wir gerade bei, ich sag mal, zusätzlichem Aufwand auch sind, das Gutachten fordert ja auch mehr Transparenz. Und hat als Beispiel führt das an, dass zum Beispiel öffentliche Daten oder Daten zu Vollzugserfolgen öffentlich gemacht werden. Würde das nicht eher zu mehr Bürokratie wieder führen, beziehungsweise zu zusätzlichem Aufwand, der dann an anderen Stellen fehlt?
Ja, ich glaube nicht, denn diese Daten müssen, glaube ich, zum großen Teil nicht alle neu erhoben werden, sondern die gibt es zum Teil schon. Also wir berichten ja zum Beispiel in allen Bereichen, wo das EU-Umweltrecht eine Rolle spielt. Und das ist sehr häufig der Fall. Daten an die Europäische Kommission. Und diese Daten sind erstmal sehr geduldig, weil die Kommission dann sehr lange guckt, ob Deutschland eigentlich eine bestimmte Richtlinie umsetzt und vernünftig anwendet oder nicht und ob die Kommission dann ein Vertragsverletzungsverfahren ergreift. Wenn das nicht der Fall ist, ist auch eine politische Entscheidung. Das heißt, da passiert erstmal lange gar nichts. Und im nationalen Kontext nimmt man diese Daten aber häufig nicht strukturiert zur Kenntnis. Das heißt, es gibt die, die werden nicht aufbereitet. Und vor allen Dingen sagt niemand, oh, guck mal, in Deutschland wird ja das und das gar nicht angewendet. Da müssen wir jetzt mal gucken, dass wir das ändern. Das heißt, diese Daten gibt es sehr häufig und man müsste sie einfach strukturiert aufbereiten, zur Kenntnis nehmen, übrigens auch öffentlich zur Verfügung stellen, weil dann stürzt sich im Zweifelsfalle eine NGO da drauf. Und das ist genau Sinn der Sache.
Das ist ein guter Vorschlag eigentlich, dann eventuell Partner von anderen Stellen damit reinzuholen, die diese Prozesse etwas unterstützen. Ich habe noch eine Frage dazu, weil das ist so ein anderes Thema, wenn man immer um die Umsetzbarkeit oder auch den Vollzug spricht, gibt es eine Seite, die sagt, die Lösung dafür wäre Deregulierung. Also wir brauchen einfach weniger Regeln, weniger Anforderungen, weniger Gesetze und müssen mehr überlassen und dann wäre das andere auch besser überprüfbar oder könnte einfach besser kontrolliert werden. Es gibt Deregulierungsforderungen, wie zum Beispiel die One-In-One-Out-Regel. Ist das für Sie eine mögliche Lösung? Können wir so Bürokratie eventuell abbauen, ohne Umweltstandards zu opfern?
Naja, also es gibt ein bisschen Forschung dazu, welchen Sinn und Unsinn One-In-One-Out-Regelungen und im Koalitionsvertrag steht ja zum Beispiel One-In-Two-Out und da gibt es viele schöne Varianten, welchen Sinn sowas eigentlich hat. Und es gibt Hinweise, dass es überhaupt keinen Effekt hat. Also Länder, die solche Regelungen haben, haben letztendlich nicht mehr Regelungswachstum als Länder, die sowas nicht haben. Und es gibt doch starke Hinweise, dass das vor allen Dingen symbolischen Charakter hat. Also seht her, wir deregulieren. Aber das ist sozusagen für die Entlastung von Unternehmen nichts bringt. Gleichwohl kann man auch aus der Sicht des Umweltrates nicht von der Hand weisen, dass wir in vielen Regelungsbereichen doch mit einem deutlichen Regelungswachstum konfrontiert sind. Das gibt es in allen Politikfeldern, nicht nur in der Umweltpolitik. Es gibt einfach immer mehr komplexe, regelungsbedürftige Probleme und Regelungen, die dann als Reaktion darauf entstehen, zum Beispiel immer mehr Chemikalien, die irgendwie auch gefährlich sind, regelungsbedürftig. Und nun kann aber auch so ein Umweltrat nicht von der Hand weisen, dass dieses Regelungswachstum mitunter zu Problemen führt. Also Regelungswachstum führt nicht per se zu Implementationsproblemen, aber es führt dazu, dass häufig bei Behörden immer neue Dinge geprüft werden müssen und neue Aufgaben entstehen. Und wenn da das Personal nicht mithält, dann ist das ein Problem. Und je mehr Regelungen man hat, desto größer ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die nicht zueinander stimmig sind, dass Konzepte nicht gleich definiert sind oder dass unterschiedliche Instrumente zum Einsatz kommen, die aber sozusagen gegeneinander wirken. Und statt solcher Rasenmähermethoden wie One In, One Out gibt es in der Forschung durchaus Vorschläge, sich Regelungsbereiche anzugucken und zu schauen, ob einzelne Regelungen sozusagen nicht konsistent sind zu anderen und dann da mit der Rosenschere Dinge auch mal zurückzuschneiden. Aber ein weitgehendes Abräumen von Umweltregulierung halten wir für absolut kontraproduktiv, denn das würde zu Lasten des Umweltschutzes gehen. Und der ist an vielen Stellen einfach die Basis auch für unser wirtschaftliches Wohlergehen. Das sollten wir nicht tun.
Hätten Sie eventuell an dieser Stelle vielleicht ein Beispiel, wo es aus Ihrer Sicht möglich wäre, etwas zu vereinfachen?
Das kann man allgemein und konkret beantworten. Ich fange mal mit dem Allgemeinen an und komme nochmal zurück auf die Gewerbeabfallverordnung. Hier gab es im Rahmen der Novelle, die ja im Moment gerade recht kontrovers ist und man weiß nicht, ob sie noch zustande kommt, einen sogenannten Praxischeck. Da hat das Umweltministerium die Initiative ergriffen. Es hatte sich nämlich herausgestellt, dass diese Dokumentationspflichten für die Besitzer von Gewerbeabfällen sehr uneinheitlich auch in den Ländern umgesetzt werden. Das heißt, einige Länder nutzten eigene Formulare oder Excel-Tabellen, andere machten gar keine Vorgaben. Und das ist so ein typischer Fall von so einer Zersplitterung im Vollzugsföderalismus. Und dann hat das Ministerium Anfang 2025 eine Dokumentationsvorlage entwickelt und dazu Personen aus Unternehmen und auch aus Vollzugsbehörden konsultiert. Und dann haben sie praktisch diese Dokumentationsvorlage nochmal überarbeitet und wichtig ist eben, dass sie einheitlich ist, dass sie auf Mindestanforderungen beschränkt ist, dass sie insbesondere auch die Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen berücksichtigt, indem sie zum Beispiel wenig Paragraphen enthält. Und jetzt wäre natürlich die Welt perfekt, wenn das Ganze auch noch digital erhoben würde. Ja. Ich glaube, so weit ist man noch nicht gekommen. Mhm. Und wenn dann möglicherweise die so generierten Daten von der Behörde vielleicht von der KI erstmal auf ihre Vollständigkeit überprüft werden könnten, bevor sich die Behörde dann wirklich damit befasst. Aber was man hier sieht, ist, dass eine Vereinfachung für Unternehmen durchaus mit einer Entlastung von Umweltbehörden einhergehen kann und beides zusammen die Implementation von Umweltrecht verbessern könnte. Solche Ansatzpunkte gibt es insgesamt bei Berichtspflichten. Die sind ja sehr in die Kritik geraten. Aber es braucht die Berichte in vielen Bereichen, damit die Behörde eine Vorstellung hat, ob das Recht angewendet wird. Die Behörde kann sich ja nicht neben den Bauern auf den Acker stellen und gucken, was der da an Düngemittel ausbringt. Und die Behörde soll auch nicht in jedes einzelne Gewerbeunternehmen gehen und gucken, ob die ihren Müll trennen. Und deswegen braucht es Berichte, aber niemand braucht sozusagen Berichte, wo nicht klar ist, was berichtet werden soll, Berichte, wo Dinge mehrfach ähnlich berichtet werden müssen. Also da gibt's Potenzial für Vereinheitlichung, Vereinfachung und eben auch Digitalisierung.
Ja, ich wollte gerade sagen, Sie haben gerade auch Digitalisierung noch gesagt. Ich wollte auch sagen, das ist ja auch der Punkt, den ich vorhin auch ein bisschen machen wollte. Also es gibt ja dafür Möglichkeiten, das durch Digitalisierung noch zusätzlich zu vereinfachen. Das ist ja das, also man redet immer von Prozesse, Streamline und so weiter, aber das wäre ja tatsächlich mal eine konkrete Möglichkeit, das zu tun, ne?
Ja, wobei man natürlich dann die Prozesse grundsätzlich überdenken muss. Also es nützt nichts, schlechte analoge Prozesse zu digitalisieren, sondern man muss die Prozesse dann neu denken, und das ist eben auch in vielen Bereichen hier bei von Verwaltungsverfahren spielt das eine wichtige Rolle, die man eben auch beschleunigen könnte durch solche Maßnahmen.
Ich würde an dieser Stelle gerne noch, weil das habe ich jetzt zurückgestellt und dann haben wir eben über dieses Praxisbeispiel gesprochen. Jetzt ist das ein bisschen weit nach hinten gerückt. Aber Sie hatten das vorhin auch gesagt, und zwar die Rolle von NGOs. Und das finde ich ist auch nochmal so ein spannendes Stichwort, da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, weil das auch im Sondergutachten steht, und zwar die Möglichkeit bzw. die Vereinfachung des Klagerechts für Umweltverbände. Und Sie hatten ja auch gesagt, NGOs damit ein bisschen an Bord holen oder die Möglichkeit geben, dass die sich in diese Kontrollprozesse einbringen. Können Sie ein bisschen was zu dieser Möglichkeit oder zum Klagerecht und den Umweltverbänden sagen? Also wie sieht das in der Praxis konkret aus?
Ja, das tue ich gerne. Die Umweltverbände spielen nach unserem Eindruck eine wichtige Rolle. Die haben ja das Recht, stellvertretend vor Verwaltungsgerichten die Einhaltung von Umweltrecht einzuklagen. Und das tun sie auch. Und wenn man sich den Bereich der Luftreinhaltung zum Beispiel anguckt, dann haben erst die knapp 50 Klagen von Umweltverbänden, die meisten von der Deutschen Umwelthilfe, dazu geführt, in den Städten dieses Thema überhaupt auf die Agenda zu bringen. Und die haben in allen Fällen, wo es zu einer Entscheidung gekommen ist, zum Teil hat es auch eine außergerichtliche Einigung gegeben, aber in allen Fällen, wo die Gerichte entschieden haben, haben die mehr oder weniger Recht bekommen, dass nicht genügend unternommen worden ist, um die Luft ausreichend rein zu bekommen. Und wir haben in der Studie auch gezeigt, dass diese Klagen sich tatsächlich positiv auf die Luftqualität ausgewirkt haben. Das heißt, die Umweltverbände spielen eine wichtige Rolle. Das ist nicht in allen Bereichen so besonders augenscheinlich wie im Bereich der Luftreinhaltung, aber zum Beispiel auch bei den Gewässern wird sehr erfolgreich geklagt. Das heißt, die spielen eine wichtige Rolle, und aktuell haben wir eine Diskussion, wo die Verbände ja so ein bisschen unter Beschuss geraten. Also die aktuelle Novelle des Umweltrechtsbehelfsgesetzes, die im Gesetzgebungsverfahren steckt, hat zum Teil geht es darum, internationales Recht umzusetzen. Das ist auch schon länger geplant, das AAU-Recht. Und zum Teil geht es aber auch darum, das Verbandsklagerecht so ein bisschen zu erschweren. Also da geht es darum, dass die Verbände sich mehrfach zulassen lassen müssen. Das müssen sie im Moment nicht. Dass verspätete Beweismittel nicht mehr zugelassen werden, die Amtsermittlung eingeschränkt wird, die sogenannte Präklusion wieder eingeführt wird, aufschiebende Wirkung wird abgeschafft. Das sind alles so kleine Nadelstiche. Damit wird das Verbandsklagerecht nicht abgeschafft, aber es wird erschwert. Und das Argument, mit dem das geschehen soll, nämlich dass Verbandsklagen in Deutschland Infrastrukturprojekte behindern, das ist nun wirklich nicht stichhaltig, weil die Auswertungen, die es gibt, zeigen, dass die Anzahl der jährlichen Klagen gegen Infrastrukturprojekte, also Straßen und ähnliche Dinge, sehr klein ist. Der einzige Bereich, wo mal in größerer Zahl gegen Infrastrukturprojekte geklagt worden ist, ist die Windenergie. Und da hat sich der Rechtsrahmen seit 2022 so verändert, dass das zurückgehen sollte. Also die Umweltverbände sind wichtige Akteure, um die Implementation des Umweltrechts zu verbessern. Die sollte man nicht dabei behindern.
Wir haben ja im Gesamten in dieser Podcast-Aufnahme jetzt schon sehr viel über verschiedene Möglichkeiten, Probleme und so weiter gesprochen. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass wir das ganze Thema natürlich nur sehr verkürzt diskutieren können. Das eigentliche Sondergutachten ist sehr umfangreich und deswegen kann ich nur empfehlen, da selber einmal reinzulesen, weil wir diese Punkte einfach überhaupt nicht in der uns gegebenen Zeit ausführlich behandeln können. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle noch einmal der Hinweis, in den Shownotes ist der Link hinterlegt, mit dem man zum Sondergutachten kommt und deswegen selber nochmal in die für einen relevanten Bereiche hineinlesen kann, was ich unbedingt empfehlen würde. Frau Professor Töller, ich hätte jetzt noch eine letzte abschließende Frage für dieses Gespräch. Wenn Sie eine politische Maßnahme fordern dürften, um die Implementation der Kreislaufwirtschaft an dieser Stelle in Deutschland zu verbessern, welche wäre das Ihrer Meinung nach? Was würde als nächster, vielleicht kurzfristiger Schritt am meisten Sinn machen?
Ja, das ist eine spannende Frage, vielleicht mit so einer Fee, wo man einen Wunsch frei hat. Also mein
Sind Sie das
Wunsch,
nicht?
Mein Wunsch wäre nicht kurzfristig, sondern auch struktureller ja. Natur und bezieht sich auch eher auf meine Forschung als auf das Gutachten. Mhm. Wir stellen immer wieder fest, dass es in der Kreislaufwirtschaft Fehlanreize gibt, unterschiedlicher Art. Und ein wichtiger Fehlanreiz entsteht durch Überkapazitäten von thermischen Verwertungsanlagen. Da gibt es inzwischen auch durchaus belastbare Forschung, die zeigt, dass Überkapazitäten in thermischen, also Müllverbrennungsanlagen insbesondere dazu führen, dass eine konsequente Abfallvermeidung und auch eine konsequente getrennte Sammlung und hochwertige Verwertung von Wertstoffen nicht so stattfindet, wie sie stattfinden sollte. Und vor dem Hintergrund ist die Frage, wie können wir unsere Kapazitäten in den thermischen Verwertungsanlagen, die wir natürlich brauchen, so kalibrieren, dass wir haben, was wir brauchen, aber nicht diese Überkapazitäten, die zu Fehlanreizen führen. Und das habe ich an anderer Stelle ausgeführt. Wir haben jetzt sehr viel Modernisierung gerade in den Anlagen und die Verfahren, die das genehmigen, sind emissionsschutzrechtliche Genehmigungsverfahren, die Fragen von Gesamtkapazitäten überhaupt nicht adressieren können. Das heißt, wenn ich mir was wünschen könnte, dann ein deutschlandweites Koordinationsverfahren. Und ob das eine Kommission ist, die das informell macht oder ob das ein Planfeststellungsverfahren ist, das es praktisch rechtlich aufsetzt, finde ich nicht so erheblich. Aber ein Verfahren, mit dem man sich darüber verständigt, welche Kapazitäten in den Müllverbrennungsanlagen man für die nächsten Jahrzehnte eigentlich benötigt und welche nicht, das hätte, glaube ich, einen großen Effekt auf das Gelingen von Abfallvermeidung und auch hochwertiger Sammlung und Verwertung von Wertstoffen.
Das ist aber ein sehr spannendes Thema für eine eigene Podcast-Folge, würde ich schon sagen. Aber weil wahrscheinlich jetzt schon wieder ganz viele neugierig werden, wissen wollen, wie es weitergeht. Ich mache das jetzt ganz fies, so wie Hollywood bei den Serien nach Staffel 1, wo das Ganze mit einem Cliffhanger dann aufhört. Genau. Wir sparen uns das mal auf. Und ich nehme das mal mit als mögliches Thema für eine eigene Podcast-Folge und vielleicht diskutieren wir ja in Zukunft genau mal über dieses Thema. Wäre auf jeden Fall spannend. Für heute das Thema war das Sondergutachten und genau, es ist verlinkt, unbedingt einmal reinlesen. Ich finde es mega spannend und vor allem sehr, sehr umfangreich und man lernt sehr viel in verschiedene Bereiche. Finde ich ganz toll. Mir hat die Folge und die Aufnahme auch sehr viel Spaß gemacht. Deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Teilnahme.
Vielen Dank für Ihre Fragen.
Und ich bedanke mich auch sehr bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren würden. Mehr Informationen zu den Veranstaltungen der DGAW finden Sie auf unserer Homepage unter www.dgaw.de/Veranstaltung. Viel mehr Informationen zu den Themen der Kreislaufwirtschaft und zu allen aktuellen Veränderungen finden Sie im Mitgliederbereich. Mit einer Mitgliedschaft in der DGAW profitieren auch Sie von unserem Netzwerk. Treffen auch Sie Entscheider der Branche und der Politik im Rahmen unserer zahlreichen Veranstaltungen und profitieren auch Sie von Kontakten mit langjähriger Berufserfahrung. Sie können sich außerdem auf Fachveranstaltungen zu aktuellen abfallwirtschaftlichen Themen weiterbilden und an Arbeitskreisen teilnehmen und damit branchenrelevante Gesetze durch Stellungnahmen und Positionspapieren mitgestalten. Mehr Informationen zu einer Mitgliedschaft der DGAW finden Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter dgaw.de/Mitgliedschaft. Der Link dazu in den Shownotes.